this administration has, I don't know a nicer way to put
it, mir fällt keine freundlichere Art, eines auszudrücken. Diese Regierung hat eine Axt an Amerikas öffentliches Gesundheitssystem gelegt, Forschung eingefroren und einige haarsträubende Leute zur Führung wichtiger Behörden eingesetzt oder nominiert. MAHA, Make America Healthy Again, repräsentiert den Zusammenschluss der Bewegung von ImpfgegnerInnen bzw. der medizinischen Freiheitsbewegung, wie sie sich selbst nennen, und der politischen Rechten heute hier in den USA.
In America. Der US-amerikanische Investigativjournalist Walker Brackman spricht von einer Axt, die die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump auf das Gesundheitssystem losgelassen hat. Ein Bild, das stark an die berüchtigte Kettensäge von Argentiniens Präsident Javier Milei erinnert. Brackman recherchiert unter anderem zu den verdeckten Geldströmen der US-amerikanischen Rechten für Projekte, die Zweifel an Impfungen streuen oder Falschinformationen über die Schutzmaßnahmen während der Pandemie verbreiteten. Dark Money-Gruppierungen nennt Brackman dabei solche Organisationen, die ihre Geldquellen nicht offenlegen müssen. Ein Beispiel davon, der neue Gesundheitsminister Robert Ford Kennedy Jr. war in der Vergangenheit an der Organisation Children's Health Defense beteiligt, die regelmäßig Falschinformationen über Impfungen verbreitet. Laut Brackman war das für Kennedy ein lukratives Geschäft.
Kennedy used to run this group called Children's Health Defense. On its website, it lists him as a founder of the group.
Kennedy leitete früher eine Gruppe namens Children's Health Defense. Auf ihrer Seite listen sie ihn als Gründer. Die Organisation ist im Grunde eine Anti-Impf-Gruppierung. Sie besetzt den Raum einer Art Wellness-Industrie, die in den USA massiv gewachsen ist. Ich gehe davon aus, dass die Zielgruppe von Children's Health Defense wahrscheinlich ziemlich weiß, einigermaßen wohlhabend und zudem dem rechten Lager zuzuordnen ist. Sie erhalten eine Menge Geld durch Donor Advised Funds. Das bedeutet, wir können nicht wirklich sagen, wo das Geld herkommt, aber wir wissen, dass Kennedy während seiner Tätigkeit bei der Organisation ein ziemlich hohes Einkommen erhielt. Es gab demnach finanzielle Anreize für Kennedy, weiter Lügen über lebensrettende Impfungen zu verbreiten.
Jonathan Howard ist Neurologe und arbeitet seit Jahren zur Bewegung der ImpfgegnerInnen in den USA. Unter anderem schreibt er für den auch in Deutschland angesehenen Blog Science-Based Medicine, das auf medizinische Falschinformationen spezialisiert ist. Howard spricht von einem Krieg gegen die Wissenschaft, den Kennedy führen werde, und sorgt sich dabei nicht nur um die Zukunft der Zulassung von bislang bewährten Impfstoffen.
Er wird einen Krieg gegen die Wissenschaft von innen herausführen. Impfungen sind sein Hauptziel seit 20 Jahren und er unternimmt bereits Schritte, um Misstrauen in die Impfungen zu schaffen. Das Center for Disease Control and Prevention, CDC, hatte eine Webseite, die Menschen zur Grippeimpfung ermutigte. Diese wurde offline genommen und in dieser Woche gab er bekannt, ein Treffen des Impfempfehlungsgremiums des CDC abgesagt zu haben, das sich in der Vorwoche treffen und Wahlen über Empfehlungen für Grippe und andere Impfungen abhalten sollte. Hier in den Vereinigten Staaten könnten wir im kommenden Jahr keine Grippevakzinen mehr erhalten. Wir könnten keine Covid-Impfstoffe mehr im nächsten Jahr bekommen. Wir werden sehen und ich denke wahrscheinlich, wenn man weiß, wer der Typ ist und seine 20-jährige Besessenheit mit Impfungen, dass er Junk Science produzieren wird als Rechtfertigung, um Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln oder das HP-Virus zu streichen. Ich denke, das ist etwas, was er tun wird. Auf ähnliche Weise wird er versuchen, psychiatrische Arzneimittel und jedweden anderen Teil der Mainstream-Wissenschaft anzugreifen, den er angreifen kann.
Walker Brackman sieht eine Verantwortung für den Aufstieg von Impfgegnern wie Kennedy auch in den laxen Vorgaben zur Offenlegung der Finanzierung solcher Gruppen in den Vereinigten Staaten.
Wir haben ein kaputtes System zur Finanzierung politischer Kampagnen in den USA. Das hat es mit Geld ausgestatteten, rechtsgerichteten Interessen erlaubt, unsere Politik für Jahrzehnte zu steuern. Um zurückzukommen zur Bewegung der ImpfgegnerInnen und Kennedy, während der Corona-Pandemie begannen wirtschaftsnahe rechte Dark-Money-Gruppierungen ihre Zeit damit zu verbringen, Propaganda zu verbreiten, damit Menschen das Virus nicht ernst nehmen und von den Bundesstaaten Öffnungen fordern. Sie erzählten Leuten, hey, das Virus ist nicht so schlimm, natürliche Immunität wird sehr schnell zu Herdenimmunität führen, also lasst uns zur Normalität zurückkehren.
Mit der vermeintlichen Rückkehr zur Normalität bezieht sich Brackman auf die sogenannte Great Barrington Declaration, das Brownstone Institute und einen weiteren Namen, der in der US-Regierung als zukünftiger Direktor des National Institutes for Health gehandelt wird, Jay Bhattacharya.
October 2020, Bhattacharya, Martin Kulldorff.
Es war im Oktober 2020. Bhattacharya, Martin Kulldorff, ehemals an der Harvard Medical School, und Sunetra Gupta von der Universität von Oxford schreiben eine Deklaration, die Great Barrington Declaration genannt wurde. Darin forderten sie Regierungen auf, großflächige Maßnahmen im Angesicht der Corona-Pandemie aufzugeben und stattdessen im Grunde die Gesellschaft zur Normalität zurückzubringen, um zeitgleich irgendwie die vulnerabelsten Menschen zu verstecken, um sie zu schützen. Sie nannten es Focus Protection. Ich glaube, das ist eine Art von Sprache, um den eigenen Hintern zu retten und eine Rechtfertigung für Regierungsuntätigkeit in Anbetracht des Virus. Was interessant ist, die Deklaration wurde mit der Hilfe eines rechten Thinktanks organisiert, der von einigen reichen Individuen finanziert wurde, inklusive Charles Koch, ein Fossilmilliardär aus der Petrochemie. Und es gab auch organisatorische Hilfe aus der Trump-Regierung. Zu der Zeit war die Trump-Regierung Gegenwind ausgesetzt für ihre Untätigkeit in Anbetracht der Corona-Pandemie und Trump musste sich mit der Neuwahl im November auseinandersetzen. Wenn man sich die Deklaration in diesem Zusammenhang ansieht, war sie ein Versuch der Trump-Regierung, ihre Reaktion auf die Pandemie zu rechtfertigen, die Herden- und natürliche Immunität gegenüber Maßnahmen zum Retten von Leben bevorzugte. Bhattacharya half dabei, das Brownstone Institute zu gründen, beziehungsweise es als einer ihrer ersten Gelehrten zu starten. Brownstone sollte das geistige Kind seiner Great Barrington Deklaration sein. Der einzige Sinn der Organisation ist es, einen Informationskrieg gegen die öffentliche Gesundheit zu führen. Das ist, was Brownstone ist. Und Bhattacharya ist eine ihrer bevorzugten WissenschaftlerInnen. Ich würde sagen, dass er wahrscheinlich mit jenen WissenschaftlerInnen vergleichbar ist, die die Tabakindustrie damals ins Feld führte, um Zweifel an der Forschung zu sehen, die zeigte, dass Tabak mit Krebs in Verbindung steht. Er ist so etwas wie das moderne Äquivalent dazu. Oder WissenschaftlerInnen, die den Klimawandel leugnen und denen von rechten Gruppen gerne Unterstützung zuteil wird, weil sie bereit sind, sich dem Konsens zu widersetzen und das zu sagen, was die Industrie ihnen sagen will.
BefürworterInnen von Bhattacharya verbreiten gerne das Narrativ, dass dieser in der Vergangenheit zensiert worden wäre. Jonathan Howard sieht dafür wenig Anlass und verweist auf den derzeitigen Umgang der US-Administration mit WissenschaftlerInnen.
He may have had a few tweets deprioritized and he did.
Einige seiner Tweets wurden vielleicht depriorisiert und ein YouTube-Video wurde entfernt. Aber offensichtlich wurde er während der Pandemie zu einer Berühmtheit. Und so bekam er überhaupt erst Trumps Aufmerksamkeit für die Leitung des Nationalen Gesundheitsinstituts NIH. Wäre er wirklich zum Schweigen gebracht worden, hätten wir nichts von ihm gehört. Falls es einem zum Schweigen gebrachten Arzt gegeben hätte, wissen wir nicht, wer es ist. Aber geben Sie einfach seinen Namen bei YouTube ein und Sie werden unzählige Videos finden, von denen viele den Verlust dieses YouTube-Videos oder die Herabstufung einiger seiner Tweets beklagen. Und währenddessen leben wir hier in den Vereinigten Staaten derzeit in einer Ära der Massenzensur der Wissenschaft. Regierungswissenschaftlern ist es verboten, ihre Meinung zu äußern. Sie werden in großer Zahl gesäubert. Unsere Regierung hat Listen mit verbotenen Wörtern erstellt. All dies ist viel drastischer als die Entfernung eines einzelnen YouTube-Videos. Aber Dr. Bhattacharya hat gegen nichts davon protestiert. Und sobald er von unserem Senat bestätigt wird, wird er sich dem Zensurregime anschließen, scheinbar ohne Protest.
Stimmen wie die von Bhattacharya wurden nicht zensiert. Er war ständig in den Kabelnachrichten, er war ein Liebling rechter Gruppen. Sein Social-Media-Publikum wuchs in die Hunderttausende. Er durfte vor dem Council for National Policy sprechen, einer rechtschristlichen Organisation. Er war erfolgreich. Er wurde in mehreren Gerichtsverfahren von republikanischen Staaten als Experte eingesetzt, die versuchten, die Rücknahme von Eindämmungsmaßnahmen zu verteidigen. Er beriet den verdammten Präsidenten der Vereinigten Staaten in Sachen Corona-Politik. Er beriet den Gouverneur von Florida und andere Bundesstaaten. Dieser Mann wurde nicht zensiert. Wenn er zensiert wurde, sollten wir alle so viel Glück haben wie er.
Howard ist skeptisch, dass Bhattacharya als Direktor des National Institutes for Health viel Spielraum bleiben wird, räumt aber auch ein, Menschen wie ihn in der Vergangenheit unterschätzt zu haben.
Bis er beim Nationalen Gesundheitsinstitut NIH ankommt, muss er, so läuft es hier in den Vereinigten Staaten, von unserem Senat bestätigt werden. Und ich denke, wenn das passiert, bis er bestätigt ist, seine Anhörungen werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen stattfinden, wird das NIH dezimiert sein. Viele Spitzenleute haben das NIH verlassen oder wurden entlassen. Also bin ich mir nicht wirklich sicher, wer bei ihm arbeiten wird, wenn er dort ankommt. Und ich glaube nicht, dass er das im Sinn hatte. Ich glaube nicht, dass er sich das so vorgestellt hat, über ein Ödland zu herrschen. Und er wird sich zahllosen wütenden Wissenschaftlern gegenübersehen, denen die Finanzierung gestrichen wurde. Darunter vielen an seiner Heimatuniversität in Stanford, wo sie 160 Millionen Dollar pro Jahr verlieren. Er wird also großem Druck ausgesetzt sein, diese Finanzierung wiederherzustellen. Aber ich glaube, er wird machtlos sein, es zu tun. Ich denke also, ihm stehen elende Zeiten bevor, aber die Zeit wird es zeigen. Das ist eine sehr vage Vorhersage, aber eines habe ich im Laufe der Jahre über mich selbst gelernt. Ich kann nicht alles vorhersagen, was passieren wird, und ich unterschätze diese Typen und ihren Zerstörungsdrang konsequent.
Howard nennt Leute wie Bhattacharya auch Contrarians, vielleicht zu Deutsch am ehesten als Querdenker zu übersetzen. Diese haben, so sagt er, wiederholt den Sinn von Maßnahmen in Frage gestellt, indem sie sich auf evidenzbasierte Medizin beriefen. Ein Phänomen, was auch in Deutschland zu beobachten war. Während einer laufenden Pandemie, in der Politik handlungsfähig bleiben musste, forderten sie aufwendige, randomisierte, kontrollierte Studien, kurz RCTs. Howard sieht darin einen Missbrauch der eigentlichen Prinzipien der evidenzbasierten Medizin.
Well, obviously every doctor and scientist is going to say that they are in favor of evidence-based medicine, but I think a lot of doctors abuse that.
Natürlich werden alle Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen von sich sagen, dass sie für evidenzbasierte Medizin sind, aber ich glaube, viele missbrauchen diesen Begriff, um Zweifel an Maßnahmen zu sehen, die ihnen nicht gefallen. Sie würden beispielsweise anmerken, dass sich eine Maßnahme noch nicht in einer randomisierten, kontrollierten Studie bewährt hat. Fein, aber dann würden sie im nächsten Schritt den gedanklichen Sprung wagen und sagen, wir sollten daher davon ausgehen, dass diese Maßnahme nicht funktioniert hat und wir sollten sie nicht anwenden. Und in gewisser Weise sagen sie, wir wollen einfach mehr Beweise und wir wollen bessere Beweise. Und sie legen das so dar, dass jeder, der sich ihnen widersetzt, als gegen Beweise und gegen gute Wissenschaft und gute Daten angesehen wird. Das will natürlich niemand. Aber wir haben keine randomisierten, kontrollierten Studien für Sicherheitsgurte, Fahrradhelme oder Zäune um Swimmingpools, solche Dinge. Und man kann nicht alles einer randomisierten, kontrollierten Studie unterziehen. Besonders nicht während einer Pandemie, wo das Virus einen wie ein Tsunami trifft. Man muss Entscheidungen in Echtzeit treffen. Und ich möchte hinzufügen, dass diese Leute hier in den Vereinigten Staaten gerade dabei sind, die Macht zu übernehmen. Sie sind also in der Lage, alle RCTs durchzuführen, die sie von anderen verlangt haben. Und wir werden sehen, ob sie tatsächlich durchführen. Ich glaube nicht, dass sie das tun, denn es ist viel einfacher, sich an den Computer zu setzen und zu sagen, machen Sie ein RCT, als tatsächlich ein RCT durchzuführen.
Much easier to sit at your computer and say, do an RCT, than to actually do an RCT.
Was Howard und Brackman derzeit dennoch Hoffnung gibt, könnte vielleicht unterschiedlicher nicht sein, doch man hört daraus auch eine gemeinsame Hoffnung im Überwinden einer Administration, die der freien Wissenschaft in den USA den Kampf angesagt hat.
I think the main thing that gives me hope is that most parents.
Ich denke, was mir vor allem Hoffnung gibt, ist die Tatsache, dass die meisten Eltern hier in den Vereinigten Staaten ihre Kinder impfen lassen werden. Während diese Leute also auf Bundesebene den Krieg gewinnen, sind in den Arztpraxen und Untersuchungszimmern meiner Meinung nach 99,9% der Kinderärzte hier in den Vereinigten Staaten smart und für Impfungen. Und die meisten Eltern werden ihre Kinder weiterhin impfen wollen. Und wenn die Dinge schlimm genug werden, wird es eine Gegenreaktion gegen diese Leute geben. Ich hoffe, dass wir nicht an diesen Punkt kommen. Aber ich denke, das ist es, was mir Hoffnung gibt, dass die meisten Durchschnittsbürger nicht gegen die Wissenschaft sind und Impfungen befürworten.
There's a lot of anger right now. Anger can be power if you know how to use it. To quote The Clash.
Im Moment herrscht viel Wut. Wut kann Macht sein, wenn man weiß, wie man sie einsetzt, um The Clash zu zitieren. Ich bin zuversichtlich, denn die Leute sind wütend. Und ich weiß, dass die Demokratische Partei im Moment ein ziemliches Chaos ist. Und das schon seit einiger Zeit, glaube ich. Aber wir sehen jetzt wirklich, wie unvorbereitet sie für diesen Moment ist. Aber die Leute werden frustriert und sie sehen, was in Washington passiert. Und das gefällt ihnen nicht. Sobald uns die Auswirkungen dieser Politik wirklich treffen, werden wir, denke ich, eine Mobilisierung erleben, wie wir sie noch nie erlebt haben. Ich glaube nicht, dass die Leute, die im Moment das Sagen haben, wirklich verstehen, was sie da wecken. Also ja, das gibt mir Hoffnung. Und bei Opt-out nehmen wir einige Änderungen in unseren eigenen Organisationen vor, um besser auf diese Situation zu reagieren. Und deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich, was diese Änderung oder die neue Richtung angeht, die wir da einschlagen. Ich bin gespannt darauf. Unsere Berichterstattung wird natürlich unverändert fortgesetzt. Wir werden weiterhin knallharte Berichterstattung liefern und ich glaube, die Leute beginnen hinzuschauen. Das gibt mir Hoffnung. Gegen den Aufstieg des Faschismus in den USA.
Against the rise of fascism in America.